Anne Applebaum sagte, dass autoritäre Regime heute wie Authoritarian Incorporated funktionieren, also wie eine Firma, die zusammenarbeitet. Die autoritären Staaten fangen sich gegenseitig auf, helfen sich bei Sanktionen, stimmen für sich gegenseitig in der UN. Und wir sehen im Prinzip hier ausbrechend einen Konflikt mit heißen konventionellen Waffen, der weltweit hybrid in einer ganz anderen Form schon lange tobt. Und das ist dieser Konflikt zwischen Demokratien und Autokratien.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Reden- und Debattenformats im Seefunken, dem Podcast der Evangelischen Akademie Tutzing. Mein Name ist Dorothea Grass. Wir veröffentlichen hier Impulse aus unserer Bildungsarbeit, ausgewählte Vorträge, Podiumsdiskussionen und Gespräche. Sie hören gleich einen Vortrag von Marina Weißband, die Sie eben auch im Eingangsstatement schon gehört haben. Marina Weißband war zu unserer Herbsttagung des politischen Clubs im November 2022 online zugeschaltet. Die deutsch-ukrainische Politikerin, Publizistin und Psychologin sprach zur Frage vor einer neuen Weltordnung. Und darin ging sie auf das aktuelle Kriegsgeschehen in der Ukraine ein. Ich wünsche Ihnen ein anregendes Hörerlebnis.
Vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, dass Sie mich alle gut hören können. Und danke, dass ich auf diese Weise bei Ihnen sein kann. Ich bin seit einigen Jahren chronisch krank und bin nicht so reisefähig. Und deswegen erlaubt mir das Digitale an dieser Stelle eine Teilhabe, die man sich vor mehreren Jahren noch gar nicht vorstellen konnte. Ich war tatsächlich vor 3 Jahren in Tutzing und habe dort gesprochen über Aufklärung 2.0. Und über die neue Welle der Aufklärung, die wir durch die Entwicklung digitaler Medien vor allen Dingen erleben werden. Und ich habe jetzt die Freude oder das interessante Vergnügen, das an sehr Konkretes anzuschließen. Und zwar an ja, das, was im Moment weltpolitisch passiert. Und ich möchte Ihnen gerne heute erzählen, was aus meiner Sicht weltpolitisch passiert, also was diesen Krieg in erster Linie ausgelöst hat. Vielleicht kurz darauf eingehen, wie wir ihn beenden. Und wir können das gerne später vertiefen, diskutieren. Aber ich möchte vor allem darüber reden, was er verändern wird. Und zwar für uns alle und zwar für immer. Ich komme aus der Sowjetunion. Ich komme aus einem autoritären System. Ich verstehe, woher Putins Denke kommt, weil wir diese Denke alle in uns getragen haben. Als meine Mutter nach Deutschland kam, sagte sie, ich habe 5 Jahre gebraucht, um zu verstehen, was Selbstwert ist. Das brauchte sie deshalb so lange, weil in der Sowjetunion das Konzept des Selbstwerts überhaupt nicht gefördert wurde. Der Mensch an sich, der individuelle Mensch, war nichts wert. Er war Staub. Wenn Sie sich fragen, warum verheizt Russland heute so Soldaten? Genau deshalb. Es fing an im Geburtshaus, man wurde der Mutter weggenommen. 5-mal am Tag auf einem Wägelchen wurden alle Babys zu den 20 Müttern im Wöchnerinnenzimmer zum Füttern gebracht, dann wieder weggenommen. Man wurde unfreundlich behandelt von der Kindergärtnerin über die Lehrerin, über die Verkäufer auf der Straße bis zu den Behörden. Und wenn man selbst nichts wert ist, dann sucht man seinen Wert in etwas, das größer ist als man selbst. In Russland ist diese Kultur der Autorität sehr, sehr alt. In Russland reicht sie rein politisch zurück bis zu den Mongolen praktisch, weil dort die Zaren schon immer autoritär und zentralistisch regierten und schon immer die ethnischen Minderheiten, die Peripherie, unterdrückten. Dort hat man sich dann das Höhere gesucht, also Gott oder das Imperium. Und wenn Sie russische klassische Literatur lesen, wie Dostojewski oder Tolstoi, dann finden wir dort immer diese Elemente. Immer der Mensch ist Staub und das Einzige, was zählt, ist das Große über uns. Dann wurde das fortgesetzt im Stalinismus, wo das Große der Kommunismus wurde, für den Leute Eisenbahnen durch Sibirien gebaut haben, bis ihnen die Zähne ausgefallen sind. Alles, weil sie sich selbst nicht als so wertvoll betrachtet haben wie das ganze Größere. Die Ukraine hat eine etwas andere Geschichte. Die Geschichte der Ukraine ist in sich vielfältiger, weil sie aus mehreren Teilen besteht, die verschiedene Geschichten haben. Aber Teile der Ukraine sind erst in den 30ern an die Sowjetunion angeschlossen worden, nach einem Genozid, nach dem Holodomor. Davor war die Ukraine über lange Jahrhunderte auch kosakisch geprägt und Kosaken hatten zum Beispiel eine viel basisdemokratischere Grundordnung. Sie haben sich immer mit 100 Mann einen Hetman gewählt. Die Ukraine wurde von Wikingern gegründet, deswegen die Sprachparallele hier. Das bedeutet, wir hatten einfach im kulturellen Gedächtnis noch eine stärkere Selbstorganisationskultur, die man sah noch auf den Dörfern, wo die Häuser schön bemalt wurden. Also die Dörfer in der Ukraine und in Russland sind tatsächlich sehr, sehr, sehr verschiedene Gebilde, die überhaupt nicht miteinander vergleichbar sind. Und die auch während der Sowjetunion nicht so präzise angeglichen wurden. Das heißt, wir haben in der Ukraine eine etwas andere Geschichte, aber dann die gleiche Sozialisation bei den Bewohnern wie in der Sowjetunion. Und wir hatten das, als die Sowjetunion zerfiel, auch noch lange in der Ukraine. Es gab zum Beispiel das Sprichwort, wenn bei uns im Hinterhof die Mülltonne kaputt geht, rufen wir den Präsidenten an. Die ungefähr gesagt hat, wir sind keine Hausgemeinschaft, wir können selber nichts, völlige erlernte Hilflosigkeit. Ja, das ist das, was ein autoritäres Regime in Menschen erzieht, ist erlernte Hilflosigkeit. Das heißt nicht, dass man die Menschen aktiv unterdrücken muss, sondern dass die Menschen sich schon gedanklich selbst unterdrücken, indem sie gar nicht den Glauben haben, dass sie irgendwas an ihren Umständen ändern könnten. Und dann kam in der Ukraine aber die erste Revolution, das war 2004, die sogenannte Orangenrevolution, in der Janukowitsch gewählt wurde, aber die Wahl war gefälscht und die Leute gingen auf die Straße und sagten, nein, wir haben Juschenka gewählt, weil Juschenka gegen Korruption kämpfen wollte und deswegen muss er Präsident werden. Und diese Orangene Revolution war erfolgreich. Janukowitsch musste zurücktreten. Juschenka kam an die Macht und das Erste, was Juschenka gemacht hat, war Korruption. Und an dieser Stelle könnte ich es einem Volk nicht verübeln, wenn es resigniert, wenn es sagt, das stimmt, die da oben machen eh nur, was sie wollen, wir hier unten haben ja eh keine Macht, irgendwas zu ändern und sich voll in diese erlernte Hilflosigkeit versenkt. Aber das ist nicht, was in der Ukraine passiert ist. Denn es gab 2013, als Janukowitsch, mal wieder Janukowitsch, der eigentlich pro-russischer Politiker ist, der eigentlich eine Putin-Marionette ist, ein Assoziierungsabkommen mit der EU machen wollte, auch allen erzählt hat, wie toll das wird, dann praktisch am Vorabend der Unterschrift mit Putin telefoniert hat und gesagt hat, es kommt nicht zur Unterzeichnung. Dagegen gingen Studenten auf die Straße, die wurden von der Polizei verprügelt, dann gingen deren Eltern auf die Straße, Afghanistan-Veteranen, die forderten erstmal nur den Rücktritt des Polizeipräsidenten. Aber durch Gewalt und Unterdrückung eskalierten die Proteste immer weiter, bis die Forderung der Rücktritt des Präsidenten war und eine neue Art von Politik und das Ende der Korruption und ein Anschluss an den Westen, an Europa. Und es lebten dort irgendwann 30.000 Leute auf diesem Platz. Und diesmal war etwas ganz anders als 2004. Diesmal hat man nicht Revolution gemacht gegen den einen Politiker, für den anderen Politiker, sondern diesmal hat man gesagt, wir machen diese Revolution für uns. Wir sind diejenigen, die das bestimmen werden. Wir sind diejenigen, die sich jetzt in politische Inhalte einmischen werden. Wir organisieren uns jetzt selbst. Ich war dort vor Ort und es war absolut beeindruckend zu sehen. Es wurden dort auch wieder nach kosakischem Vorbild Hundertschaften gebildet. Zum Beispiel die Küchenhundertschaft, die diese ganzen Leute auf dem Platz mit warmem Essen versorgt hat. Ich musste damals mit meiner Oma 500 Fischfrikadellen kneten. Und es gab eine künstlerische Hundertschaft, die nachts verbotene ukrainische Gedichte auf dem Platz vorgetragen hat, die Lieder gesungen haben, die erbeutete Polizeischilde bemalt haben. Es gab eine medizinische Hundertschaft, die in einer besetzten Kirche vier voll funktionsfähige Operationsräume einrichtete und Leute kostenlos behandelte. Es gab die Selbstverteidigungshundertschaft und so weiter. Das heißt, es fand eine krasse Selbstorganisation statt. Ich wurde damals nach Kiew eingeladen an die offene Universität, um einen Vortrag zu halten über Politik ohne Politiker, über Liquid Democracy und wie die Piratenpartei hier in Deutschland damals zu Entscheidungen kam. Das Interesse war wirklich da zu fragen, Wie machen wir das, ohne von denen da oben abhängig zu sein? Wie tragen wir Verantwortung für uns selbst? An einer Stelle, das war sehr, sehr gruselig, der Berkut stand uns gegenüber, der Maidan sollte geräumt werden. Und um sich gegen diese Polizisten mit Maschinengewehren zu erwehren, haben die Leute angefangen, Pflastersteine aus der Straße zu rupfen. Und diese Pflastersteine wurden danach alle fein säuberlich wieder zurückgelegt. Dieser Platz wurde 2-mal in der Woche gefegt. Warum? Weil er den Menschen gehörte und weil ich nicht in mein eigenes Wohnzimmer spucke. Das, was mir gehört, behandle ich gut. Und das war für mich diese herausragende neue Qualität von Leuten, die vorher gesagt hatten, ja, wenn bei mir im Hof die Mülltonne kaputt geht, rufe ich den Präsidenten an. Es ist also ein neues Selbstbewusstsein erwacht. Und wann begann der Krieg gegen die Ukraine? Er begann nicht, als die NATO irgendwas gemacht hätte. Er begann auch nicht, als sich für die sogenannte russische Minderheit irgendwas verändert hätte. Ich bin selbst russischsprachige Ukrainerin. Ja, meine Familie ist russischsprachig. Es war nichts dergleichen. Der Krieg begann, als in sozialen Medien in Moskau, in Petersburg, die ersten Posts anfingen. Hey, guck mal, was die Ukrainer da machen. Können wir das nicht auch? Das war, als Putin beschloss, die Ukraine muss vernichtet werden. Und zwar, weil das ein Beispiel ist dafür, wie Menschen auch leben können. In einem postsowjetischen Staat, also genauso einer, wie im Prinzip Russland einer ist. Weil Demokratie und Selbstwirksamkeit ansteckend sind. Der Krieg, der jetzt tobt, ist ein Krieg einer Autokratie gegen eine Demokratie. Putin selbst, und das hat er wirklich oft geschrieben und darüber redet er wirklich oft im Fernsehen und unsere Medien sind tatsächlich nicht so gut darin, das zu transportieren, aber Putin sieht sich seit über 8 Jahren im Krieg gegen den gesamten Westen. Und ich finde es wahnsinnig witzig, wie der Westen sich einfach weigert, das zur Kenntnis zu nehmen. Ab und an, das gebe ich zu, ab und an beschäftigt sich unser Feuilleton mit Fragen wie, warum ist eigentlich unsere Gesellschaft so gespalten? Oder warum gibt es eigentlich so viele Desinformationskampagnen? Oder warum wird bei uns kritische Infrastruktur gehackt? Oder warum wird unsere kritische Infrastruktur und unsere Energieversorgung systematisch verkauft? Und die Wahrheit ist, dass alles gehört zu dieser hybriden Kriegsführung, der wir schon lange ausgesetzt sind und gegen die wir null Strategie haben, weil es bequemer ist, nicht anzuerkennen, dass dieser Krieg gerade stattfindet. Weil man sich immer sehr darauf fokussiert, auf staatliche Akteure und auf klassische Kriegsführung. Die Wahrheit ist, mir folgen seit dem Maidan diverse dieser Petersburger Troll-Accounts. Also es gibt ja diese Agenturen, in denen wirklich junge Männer sitzen und 50, 100 Twitter-Accounts jeweils betreuen und Journalistinnen in allen erdenklichen Sprachen fertig machen, die über den Maidan berichtet haben, die über die Ukraine berichten. Ich war selbst Opfer dessen. Ich musste über mehrere Jahre dieses Thema ruhen lassen. Ich konnte nicht weiter berichten, weil ich einfach zu viele Mord- und Vergewaltigungsdrohungen jeden Tag bekommen habe. Und obwohl ich wusste, dass das Bots sind, geht es einem trotzdem irgendwann nah. Und ich musste meine psychische Gesundheit schützen. Und das ist etwas, ich hab diese Accounts dann beobachtet und zuerst waren diese Accounts angeblich Russen in der Ukraine. Dann waren diese Accounts Deutsche, die Angst hatten vor syrischen Flüchtlingen. Dann waren diese selben Accounts Amerikaner, die Trump gewählt haben. Dann waren diese selben Accounts Briten, die pro-Brexit waren. Heute sind alle diese Accounts Corona-Leugner und posten auch wieder russische Propaganda über den Krieg. Das heißt, wir haben es eigentlich mit sehr soliden Kampagnen zu tun, die auch nicht nur von Russland betrieben werden, sondern die von einem internationalen Netzwerk autoritärer Akteure betrieben werden. Nur um ein Beispiel zu nennen, Dugin, der Chefpropagandist von Putin, und Steve Bannon, der ehemalige Berater und so die treibende Kraft hinter Donald Trump, sind dicke Kumpels. Die hängen ständig zusammen rum. Sie tauschen sich ideologisch aus. Wir stellen uns oft autoritäre Regime vor, wie es gibt so einen Diktator und dann gibt es darunter so seinen Polizeistaat und dann gibt es darunter sein unterdrücktes Volk. Aber so ist es heute nicht mehr. Anne Applebaum sagte, dass autoritäre Regime heute wie Authoritarian Incorporated funktionieren, also wie eine Firma, die zusammenarbeitet, Die autoritären Staaten fangen sich gegenseitig auf, helfen sich bei Sanktionen, stimmen für sich gegenseitig in der UN. Und wir sehen im Prinzip hier ausbrechend einen Konflikt mit heißen konventionellen Waffen, der weltweit hybrid in einer ganz anderen Form schon lange tobt. Und das ist dieser Konflikt zwischen Demokratien und Autokratien. Und die Demokratien sind hier aus zweierlei Gründen so anfällig, diesen Konflikt zu verlieren. Erstens, sie haben keinerlei Strategien zur Antwort. Mehr als das. Sie erkennen nicht mal das Problem an. Sie erkennen einfach nicht an, dass sie in diesem Konflikt sind. Sie tun so, als gäbe es ihn nicht. Und das heißt, es findet keine Vernetzung statt, die genau zielgerichtet darauf ausgerichtet ist, sich zu schützen oder sich zu verteidigen. Der zweite Grund ist, Demokratien selbst sind instabil und werden nicht nur angegriffen von Akteuren, die ihnen Böses wollen, von außen und von innen, sondern sie sind auch deswegen instabil, weil sie oft auf die drängenden Fragen unserer Zeit keine Antworten haben. Weil im politischen Establishment der Wirkungsrahmen künstlich verengt wird. Wir sehen derzeit einen Haufen von Problemen. Einen riesigen Haufen von echten Herausforderungen. Wie zum Beispiel, wir haben eine Pandemie. Und was machen wir? Wir zahlen ein Kurzarbeitergeld aus. Und dann machen wir ein bisschen widersprüchliche Gesundheitswarnungen und wir kleben ein Pflaster drauf. Ja, Pflaster drauf, fertig. Anstatt von Anfang an eine kohärente Strategie zu entwickeln. Dann, wir haben eine Pflegekrise, wir haben zu wenig Pflegekräfte, Operationen müssen verschoben werden. Was machen wir? Wir erlauben erkrankten Pflegekräften zur Arbeit zu kommen. Wir kleben ein Pflaster drauf. Wir haben hohe Energiepreise, dann machen wir eine Gasumlage oder einen Tankrabatt. Wir kleben ein Pflaster drauf. Wir haben eine Flutkatastrophe im Ahrtal. Wir haben eine Klimawandel, der dahinter steckt. Aber was machen wir? Ja, wir schnüren Pakete zur Hilfe für die Landstriche, die jetzt gerade heute darunter leiden. Wir kleben ein Pflaster drauf. Wir haben eine Bevölkerung, die aufgrund der Weise, wie wir leben und arbeiten, zunehmend vereinsamt, psychische Krankheiten entwickelt, Stress und Burnout kriegt. Was machen wir? Wir fördern Yoga oder Meditation. Wir kleben ein Pflaster drauf. Anstatt tatsächlich etwas zu ändern an der Art und Weise, wie unsere Welt uns eigentlich zeigt, so kann es nicht weitergehen, bleiben wir in genau dem Rahmen und versuchen, das zu kitten, versuchen, das zu überbrücken. Und das ist deswegen so gefährlich, weil wir eigentlich über einer Prämisse schweben, die falsch ist. Gerade ist sehr, sehr viel Gerede davon, dass wir die Kriegssonne, warum? Sie wandert. Dass wir die Kriegsfolgen abfedern müssen, weil sonst unsere Demokratie in Gefahr ist. Und was meint man? Unsere Demokratie sei in Gefahr, weil der Gaspreis wächst. Und ich weiß, dass das objektiv richtig ist. Und ich weiß, dass es historische Vorbilder dafür gibt, dass Leute dann revoltieren, wenn ihre Lebenshaltungskosten zu hoch werden. Aber können wir uns bitte eingestehen, was wir hier tatsächlich sagen? Wir sagen, unsere Demokratie ist abhängig vom Gaspreis. Ist das etwas, das wir als gesunde Demokratinnen und Demokraten haben sollten als Situation? Ich bin mir ziemlich sicher, dass das zum Beispiel in der Schweiz, also in einer reiferen Demokratie, anders ist. Ich glaube nicht, dass das ein wünschenswerter Zustand ist. Und ich glaube, die Demokratie zu retten, kann nicht darüber funktionieren, dass wir versuchen, irgendwie die Lebenshaltungskosten stabil zu halten bei gleichem Verbrauch von Gütern. Denn wir haben einen logischen Fehler, den wir alle anhängen, immer noch. Unsere Wirtschaft basiert auf stetigem Wachstum. Es gibt buchstäblich keinen Ausweg für uns aus Wachstum. Wir fangen an, als Gesellschaft zu implodieren, wenn dieses Wachstum nicht mehr stattfindet. Aber wir haben uns abhängig gemacht von unendlichem Wachstum in einer endlichen Welt. Und das ist sehr offensichtlich ein Problem. Nichts wächst unendlich. Nichts kann unendlich wachsen. Wir bemessen den Erfolg unserer Ökonomie im Bruttosozialprodukt. Und das Bruttosozialprodukt ist ein Anzeiger dafür, wie viel wir verbrauchen. Das heißt, wie viel wir kaufen, benutzen und wegschmeißen und neu kaufen und jeden Tag zur Arbeit gehen, immer mehr, um immer mehr Geld zu verdienen, um immer mehr Sachen zu kaufen und immer schneller wegzuwerfen. Und der Anzeiger geht davon immer höher. Ja, man sagt im Prinzip, je mehr wir das machen, desto besser geht es uns wirtschaftlich. Die Wahrheit ist aber offensichtlich, ist das nicht wahr. Denn desto mehr Müll produzieren wir, desto mehr planetare Ressourcen verbrauchen wir, desto mehr menschliche Ressourcen verbrauchen wir. Anstatt zu sagen, hey, die Digitalisierung nimmt uns Arbeit ab, das ist doch cool, dann ruhen wir uns aus auf dem Wohlstand, den die Digitalisierung, den die Roboter uns erarbeiten. Und wir arbeiten wenigen. Anstatt uns diesen Lebenstraum wahrzumachen, arbeiten wir mehr. Weil es Begehrlichkeiten weckt, weil es diesen Rebound-Effekt gibt. Ja, wenn ich Orangensaft verkaufe und mein Freund entwickelt einen Weg, wie wir weniger Müll dabei produzieren können und günstiger produzieren können, was ich dann tue, ist nicht weniger Müll produzieren, sondern mehr Orangensaft produzieren und dadurch natürlich wieder mehr Müll im Umkehrschluss. Das heißt, wir sind gefangen in einer Logik, die eigentlich unserer Zeit überhaupt nicht angemessen ist. Und der Krieg gegen Russland, die Abhängigkeit, die wir von Russland haben, ist auch nur ein Ausdruck dessen. Denn dieser hohe Gaspreis ist Ausdruck dessen, dass wir in Wirklichkeit bis hierher auf Pump gelebt haben. Wir haben auf Kredit gelebt. Wir haben günstige Produkte gekauft, die deshalb so günstig waren, weil wir billiges Gas aus Russland bekommen haben, weil das Russlands Art war, politische Macht über uns zu halten. Das heißt, ein Teil unserer Produkte haben wir in Geld bezahlt und einen anderen Teil in politischer Sicherheit und Unabhängigkeit. Wir haben einen Teil unserer Produkte in Geld bezahlt und einen Teil unserer Produkte in der Zukunft unserer Kinder bezahlt, indem wir Firmen erlaubt haben, ihren Müll in unsere gemeinsame Atmosphäre zu kippen. Das heißt, diejenigen von uns, die sich viel leisten konnten, haben sich viel geleistet, haben viele Produkte gekauft, aber niemals den vollen Preis dafür bezahlt. Den vollen Preis bezahlen andere. Den bezahlen wir alle. Den bezahlt in größerem Maße der globale Süden. Das heißt, wenn wir tatsächlich eine Zeitenwende wollen, wenn wir tatsächlich eine Welt wollen, in der es Frieden gibt, dann ist der einzige Weg zu dieser Welt nicht irgendwie jetzt nochmal ein Sondervermögen fürs Militär. Meinetwegen brauchen wir auch. Ja, wir müssen uns verteidigen können. Das ist sicherlich ein Teil der Zeitenwende. Aber die Zeitenwende zu verstehen, bedeutet in allererster Linie, dass wir uns bewusst machen, dass wir auf Kredit gelebt haben und dass wir nicht mehr auf Kredit leben. Dass wir die echten Kosten von Dingen einpreisen. Dass Dinge dann teurer werden, aber auch länger halten. Dass wir weniger wegschmeißen. Dass wir unseren Metabolismus insgesamt verlangsamen. Das wird das Bruttosozialprodukt verkleinern. Und das kann man als Problem ansehen. Das muss es aber nicht sein. Die ganze Idee von Degrowth besteht darin, dass wir mehr Zeit bekommen für uns, mehr Zeit für unsere Kinder, mehr Zeit für gemeinschaftliche soziale Arbeit, mehr Zeit für all die Dinge, die auch notwendig sind, aber die sich derzeit wirtschaftlich einfach nicht lohnen. Das bedeutet, dass wir mehr so leben, wie Menschen gemacht sind zu leben, dass wir artgerechter leben, ja, dass wir uns selbst artgerechter halten. Putin kämpft auch, um eine Welt zu erhalten, die in dieser industriellen Logik funktioniert, weil Russland nichts hat als Bodenschätze und große und schwere Industrie. Diktatoren halten sich dadurch, dass sie diese monopolistischen Zugänge zu Rohstoffen haben. Nicht umsonst sind die meisten Länder, die auf vielen fossilen Energien sitzen, Diktaturen. Das ist kein Zufall. Das bedingt sich. Eine Demokratie lebt von einer Unabhängigkeit. Und von einer Unabhängigkeit, wie sie zum Beispiel regenerative Energien machen. Sie lebt aber, und da komme ich so zum Schluss meiner Überlegungen, eine Demokratie lebt in erster Linie daraus, dass wir unseren Selbstwert eben nicht aus unserem materiellen Wohlstand ziehen. Denn ich habe vorhin gesagt, in Russland hat man seinen Selbstwert oder in der Sowjetunion hat man seinen Selbstwert sehr stark aus dem Größeren gezogen. Als wir nach Deutschland kamen, erlebte ich genau das Gegenteil. Hier redete man sehr viel über Gegenstände. In meiner Schule ging es um die Klamotten, die man trägt, den Ranzen, den man trägt. Man hat hier in der Erzählung, das ist eine Beobachtung von außen, wenn Sie sie annehmen wollen, man erzählt sich hier übergeordnete Werte, rechnet man auf Gegenstände herunter. Also meine Unabhängigkeit ist meine eigene Wohnung mit meiner Schrankwand. Meine Freiheit ist ein Auto. Meine Ruhe und Erholung ist mein Mallorca-Urlaub. Wenn ich mir diese Dinge nicht mehr leisten kann, dann habe ich diese Werte nicht mehr. Dann kann ich diese Werte nicht mehr leben. Das Problem daran, wenn man seinen Selbstwert sehr stark an materiellen Werten aufhängt oder an Lebensstandard, ist natürlich, dass wenn der Lebensstandard sinkt, ich weniger Selbstwert habe. Und ich arbeite ja nun mit Schülern. Und auch Schüler werden schon zu Konsumenten und zu Opfern ihrer Gesellschaft erzogen, tatsächlich, weil ich meine, das Ding hier versucht eigentlich ständig ihnen Dinge zu verkaufen oder ihre Aufmerksamkeit an jemanden zu verkaufen. Ich bin ohne Smartphone aufgewachsen, aber ich wurde während meiner Morgencartoons alle 10 Minuten mit Werbung als Konsument angesprochen. Und in die Schule kam ich, da musste ich nichts entscheiden, da musste ich nicht selbstwirksam werden. Ich musste zu einer bestimmten Uhrzeit da sein, dann musste ich 45 Minuten Mathe lernen, dann musste ich 45 Minuten Deutsch lernen, dann hatte ich 20 Minuten, um jetzt zu essen. Bevor ich auf Klo gegangen bin, musste ich nachfragen. Dann wurde ich geprüft, ob ich alles gut auswendig gelernt habe. Und dann wird von mir erwartet, ein mündiger Bürger zu sein. Dann wird von mir erwartet, selbstreflektiert zu sein und meine Ziele zu identifizieren. Das kann überhaupt nicht funktionieren. Was in der Ukraine langsam geschieht, und was auch in Deutschland langsam geschehen muss, könnte, ist, dass die Ukrainer sich hinstellen und verstehen, wir können etwas bewegen. Wenn wir etwas tun, ändert sich etwas in der Welt. Und für diese Freiheit sind wir bereit, unseren Frieden aufs Spiel zu setzen, unser Leben aufs Spiel zu setzen, unsere Energieversorgung aufs Spiel zu setzen. Die reden da nicht von 17 Grad im Wohnzimmer. Die reden da von einem Winter mit minus 10 Grad ganz ohne Heizung. Und trotzdem kenne ich fast niemanden, der sagt, dieser Krieg muss schnell, wir müssen jetzt aufgeben, wir müssen kapitulieren, ist uns egal, ob Russland über uns fremdbestimmt, Hauptsache wir können heizen. Weil Menschen, die den Wert dieser Freiheit einmal verstanden haben, die wir alle, Sie und ich, jeden Tag kostenlos genießen, diese Menschen werden sie nicht eintauschen gegen Heizung. Und wir sind in der sehr komfortablen Situation, dass wir in Frieden leben, dass wir in Freiheit leben und dass es jemanden gibt, der diesen Frieden und diese Freiheit verteidigt jetzt gerade und uns gleichzeitig zeigt, was sie wert ist, ohne dass wir sie jetzt schon aufs Spiel setzen. Bei uns sind diese antidemokratischen Bewegungen vergleichsweise schwach. Wir dürfen nur nicht darauf hereinfallen. Wir dürfen uns nicht mürbe machen lassen von Preisen. Wir müssen uns daran erinnern, was wertvoll ist. Und was wertvoll ist, ist genau diese Selbstwirksamkeit, ist genau diese Möglichkeit mitzubestimmen und ist die Richtung, in die wir gehen können. Nämlich dahin, dass jeder von uns von sich sagen kann, ich bin ein selbstwirksames, unverzichtbares Mitglied dieser Gesellschaft, die gemeinsam entscheiden kann, wie wir leben. Und ich glaube, dass nicht nur deswegen wir nicht zurückweichen dürfen, wir nicht sagen dürfen, ah, oh, Putin erpresst uns, dann lassen wir uns erpressen, dann schenken wir ihm einen Teil der Ukraine und genau wie 2014 wird er danach wieder eine neue Invasion starten, sobald er sich etwas erholt hat, das ist schon vorprogrammiert, ja. Wir lassen uns erpressen und wir halten alles wie bisher. Denn selbst im allerbesten Fall, wenn alles so kommt, wie Friedensaktivisten es sich vorstellen und wünschen, und selbst wenn wir ganz fest die Augen zumachen und ignorieren, dass in der Ukraine währenddessen Menschen gefoltert, vergewaltigt und getötet werden, dann sind wir immer noch abhängig von jemandem, der sich mit aller Kraft an einem Gestern festhält, das unser Morgen zerstört. Und deswegen möchte ich ermutigen, und wir können gerne darüber ins Gespräch führen, aber ich möchte ermutigen, an dieser Stelle einen großen Schritt in die Zukunft zu treten und sich einfach mal vorzustellen, dass sie nicht einfach nur eine Verteidigung dessen war, wie wir heute leben, sondern dass sie etwas Besseres werden könnte. Danke sehr.